Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und vertiefen können wir die Bilanz der Naturschutzkonferenz mit Professor Clement Tockner, dem Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und Spezialist für Dynamik, Biodiversität und nachhaltiges Management von Gewässern. Mit ihm habe ich kurz vor dieser Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob ihn das relativ konkrete Ergebnis der Konferenz auch positiv überrascht hat.
Ja, ich bin positiv überrascht, weil die Vorbereitungstreffen nicht sehr ermunternd waren. Insofern glaube ich schon, dass ein großer Schritt jetzt gesetzt worden ist. Es ist auch notwendig, wir können auch nicht länger warten. Der Zustand ist dramatisch, aber jetzt ist das Wesentliche, es muss auch gegangen werden. Und jetzt große Visionen zu formulieren oder ehrgeizige Ziele zu formulieren, ist die eine Seite, aber dann mutige politische Umsetzung ist die andere Seite.
Zur Umsetzung kommen wir gleich, vielleicht nochmal zuerst. Was ist das Positive an dem Abkommen, das gestern in Montreal beschlossen wurde?
Das 30x30-Ziel ist sicher jetzt ein ambitioniertes Ziel, auch wenn hier noch nicht ganz klar ist, wie das umgesetzt werden wird. Das Zweite ist auch, dass man sich geeinigt hat, Subventionen in der Gesamthöhe von 500 Milliarden Euro pro Jahr abzubauen bzw. umzuwidmen. Das Dritte ist, dass man eben auch 200 Milliarden in den Natur- und Biodiversitätsschutz investiert und dass der globale Norden aufkommt für die Schäden, der im globalen Süden einfach bewirkt.
30%, das heißt 30% der Landflächen und auch der Meeresflächen sollen unter Schutz gestellt werden. Wie soll das gehen?
Wir sind jetzt bei 17% am Land und bei 7% im Meer. Das heißt, da ist noch viel zu tun. Es müssen die Gebiete, die einen ganz hohen Wert für die biologische Vielfalt und für den Klimaschutz haben, ausgewählt und unter Schutz gestellt werden. Und es ist ganz klar, dass von Beginn an in die Auswahl und die Ausgestaltung der Schutzgebiete die lokale Bevölkerung, die indigenen Völker mit einbezogen werden müssen. Und es gibt natürlich eine ganze Palette an Schutzstrategien zum Erhalt der letzten Wildlandschaften. Das gilt auch für uns. Wir müssen in der Lage sein, hier in Mitteleuropa die letzten Urwälder, die letzten frei fließenden Flüsse zu erhalten. Das Zweite ist Renaturierungsmaßnahmen, also dort, wo man mit Möglichkeiten den guten ökologischen Zustand wiederherstellen zu können, dass man dort investiert. Und natürlich auch den Schutz von Kulturlandschaften in Europa oder in vielen Teilen der Welt sind das nicht Wildnisgebiete, sondern so ganz wertvolle Kulturlandschaften. Die haben wir hier in der Schwäbischen Alb, in der Lüneburger Heide etc., die eben hier langfristig erhalten werden müssen.
Wenn ich ein Schild sehe, wo drauf steht Landschaftsschutzgebiet, dann sieht es meistens vor dem Schild genauso aus wie hinter dem Schild. Muss da der Schutzstatus auch erhöht werden, damit da wirklich Natur geschützt wird?
In manchen Fällen ganz klar. Ich glaube, was wichtig ist, wir haben ja das Natura 2000 Schutzgebiete-Netzwerk in Europa, dass es für diese Schutzgebiete auch ganz klare Managementpläne gibt. Das ist jetzt im Moment für viele Schutzgebiete nicht der Fall.
Wie muss sich denn dann in Deutschland, wenn wir noch mal einen Moment bei Deutschland bleiben, der Naturschutz ändern, dass ein Landschaftsschutzgebiet ein Gebiet wird, wo wirklich die Biodiversität bewahrt wird?
Ich meine, es ist notwendig, Forstmonokulturen umzuwandeln in einen Mischwald. Es ist notwendig, die letzten naturnahen Flussabschnitte, wie zum Beispiel an der oberen Isar, zu erhalten. Wenn wir nicht in der Lage sind, hier in Mitteleuropa, in Deutschland, die letzten naturnahen Gebiete langfristig zu sichern, dann können wir nicht den Anspruch einer wirklichen globalen Vorreiter- oder Vorbildfunktion einnehmen.
Besonders große ökologische Vielfalt gibt es ja doch in Ländern des Südens, Länder, die viel Urwald haben, aber wenig Geld. Hat denn das Ergebnis von Montreal aus Ihrer Sicht das Zeug, die Entwaldung zu stoppen oder wenigstens stark zu verlangsamen?
Um Ihre Worte zu nehmen, das Zeug hat es auf jeden Fall. Es geht jetzt wieder um die Umsetzung, aber ich glaube, was uns bewusst sein muss, ist, wir können nicht nur eine Verbesserung des derzeitigen Zustands als Ziel anstreben, sondern was es benötigt, sind grundsätzliche Transformationen in unseren Lebensweisen, aber auch grundsätzliche Transformationen in unserem Wirtschaftssystem. Also wir brauchen eine andere Wirtschaftsordnung, wo eben die externen Kosten internalisiert werden, das heißt mitberechnet werden, dass eben der Verlust oder die Verschmutzung unserer Umwelt mit einberechnet wird und dass diese Kosten auch berechnet werden. Jetzt werden diese Kosten oder tragen diese Kosten der Verschmutzung oder der Entwaldung im Prinzip die Allgemeinheit und die kommenden Generationen.
Sie sind vor allem auf Gewässer spezialisiert. Was heißt das für den Schutz von Gewässern?
Ich meine, im Moment ist es so, dass die Gewässer die am stärksten belasteten Ökosysteme weltweit sind. Das kommt natürlich auch daher, dass einerseits die Nutzung der Ressource Wasser und des Schutzes der Gewässer teilweise im Konflikt ist. Und zweitens ist natürlich, die Gewässer liegen immer an der tiefsten Stelle in der Landschaft. Dort akkumulieren alle diese menschlichen Einflüsse, die im Einzugsgebiet eines Gewässers stattfinden. Und wir müssen Acht geben, dass es keinen Konflikt zwischen Klimaschutz und Biodiversitätsschutz gibt, weil im Moment sehen wir zum Beispiel einen immensen Boom im Ausbau der Wasserkraft, und zwar global. Wasserkraft ist eine erneuerbare Energiequelle, aber es ist keinesfalls eine umweltschonende oder biodiversitätsschonende Energiequelle und es ist auch keine klimaneutrale Energiequelle. Also hier müssen wir Acht geben, dass die Gewässer nicht zu den größten Verlierern des Pariser Klimaabkommens werden.
Die negative Wirkung von Pestiziden und Überdüngung, die soll bis 2030 halbiert werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja was anderes, als nur noch halb so viele Tonnen Pestizide zu versprühen.
Ich meine, das eine ist natürlich die Reduktion an Pestiziden, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Im Moment sind das in Deutschland 30.000 Tonnen pro Jahr. Die Pestizidbelastung ist einer der großen Ursachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt, gerade in den Gewässern. Es geht nicht nur um wie viel Pestizide eingesetzt werden. Man kann natürlich auch durch ein gutes Management, zum Beispiel der Ufervegetationen, den Eintrag dieser Pestizide etwa in die Gewässer reduzieren. Aber grundsätzlich ist es notwendig, dass wir den Einsatz an Pestiziden reduzieren. Um es vielleicht in einen größeren Kontext noch zu stellen, wir entlassen im Moment 300.000 synthetische Chemikalien in unsere Umwelt. 300.000. Ohne zu wissen, was die Wirkungen dieser Chemikalien für die Natur und schlussendlich auch für uns Menschen bedeutet.
Sehen Sie denn die Gefahr, dass die Welt nach den feierlichen Reden in Montreal wieder zu Business as usual und damit zu ungebremster Naturzerstörung zurückkehrt?
Das können wir uns einfach nicht leisten. Ich meine, hier haben wir ein ehrgeiziges Ziel oder ehrgeizige Ziele formuliert. Wenn wir jetzt zurückgehen würden auf ein Business as usual, das würde zu einer unglaublichen globalen Frustration und einem immensen Vertrauensverlust in die Politik führen.
Das Interview mit Professor Clement Trockner haben wir kurz vor dieser Sendung geführt.